NDR Info. Echo des Tages.
Es begrüßt Sie Andreas Flocken. Willkommen zum Echo des Tages. Heute unter anderem mit diesen Themen. Mehr Rechte für die östliche Ukraine. Regierungschef Jazenjuk reist in die Krisenregion. Russische Energielieferungen als Waffe. Hierzu unser Kommentar. Griechische Regierung preist Sparpolitik. Bundeskanzlerin Merkel in Athen. Bundeswehrreform. SPD besteht auf Nachbesserungen. Und Champions League Auslosung. Bayern München spielt im Halbfinale gegen Real Madrid. Im Osten der Ukraine halten weiter pro-russische Demonstranten Verwaltungsgebäude besetzt. Die Aufforderung der Regierung in Kiew, die Gebäude zu verlassen, wurde bisher ignoriert. Heute ist der ukrainische Ministerpräsident in den Osten des Landes gereist, um sich selbst ein Bild über die Lage vor Ort zu machen. Für die Übergangsregierung ist klar, dass diese Proteste und Demonstrationen von Moskau gesteuert sind. Der Kreml bestreitet das. Zur Situation in der östlichen Ukraine Oliver Schosch.
Der Tag wurde von einem Unglück überschattet. In der Skoczynski-Kohlegrube in Donetsk kam es zu einem unerwarteten Gasausstoß. 7 Menschen starben. Der ukrainische Interimsministerpräsident Arseni Jazenjuk versprach den Angehörigen Hilfe. Jazenjuk war heute in Donetsk, um mit den Gouverneuren der ukrainischen Regionen über die angespannte Lage im Osten des Landes zu sprechen. Nach dem Treffen trat er vor die Kameras und versprach mehr Unabhängigkeit für die einzelnen Regionen der Ukraine. Wir werden die Verfassung ändern und dann in der Lage sein, allen Hoffnungen und Wünschen der Regionen entgegenzukommen. Die regionale Verwaltung soll nicht mehr zentral vom Präsidenten in Kiew ernannt werden. Jedes Gebiet soll eigene finanzielle, wirtschaftliche und administrative Kompetenzen erhalten. Die Verhandlungen mit den pro-russischen Aktivisten in den besetzten Regierungsgebäuden haben unterdessen keine Lösung gebracht. Die Forderungen der Demonstranten seien unannehmbar, hieß es aus dem ukrainischen Innenministerium. Die Aktivisten wollten eine Abspaltung nach dem Vorbild der Krim. Das könne Kiew nicht akzeptieren. In Donetsk sind immer noch hunderte pro-russische Demonstranten auf der Straße. Die Regionalverwaltung ist weiterhin besetzt. Allerdings werden einzelne Verwaltungsmitarbeiter in ihre Büros gelassen. Vor dem Gebäude stehen 3 Reihen Barrikaden aus Autoreifen und Stacheldraht. Auch in Lugansk ein ähnliches Bild. Auf den Straßen Menschen aller Altersgruppen, viele tragen Russlandfahnen. Wir wollen hier bis zum Ende stehen. Unsere Kinder arbeiten im Moment im Bergwerk. Aber wenn hier etwas passiert, dann kommen sie alle hierher. Wir stehen hier, weil wir eine Föderalisierung wollen. Unsere Region braucht weitgehende wirtschaftliche und politische Rechte. Das Ultimatum des ukrainischen Interims-Innenminister Arsen Avakov ist abgelaufen. Avakov hatte gedroht, die besetzten Gebäude mit Hilfe von Spezialkräften räumen zu lassen. Doch nun sucht man offenbar weiter nach einer friedlichen Lösung. Unterdessen hat Russland eine Verfassung für die Krim verabschiedet. Darin werden Russisch, Ukrainisch und Tatarisch als Amtssprachen verankert. Für die Krim-Tataren ist diese Verfassung dennoch nicht akzeptabel, sagt ihr politischer Führer Refat Chubarov. In dieser Verfassung gibt es keine einzige Regelung, die den Schutz unseres Urvolks auf der Halbinsel garantiert. Es wird nur versprochen, dass das später mal nachgeholt werden könnte. Das ist nichts weiter als ein Betrugsversuch oder ein Selbstbetrug derjenigen, die darüber sprechen. Die Krim-Tataren wollen in der kommenden Woche über ein Referendum beraten. Das Ziel könnte eine unabhängige tatarische Enklave innerhalb der Krim sein.
Ein Bericht von Oliver Schosch. Die Lage in der Ukraine ist also weiterhin angespannt. Der russische Präsident Putin hat gestern gedroht, Moskau könne die Gaslieferungen stoppen, weil die Ukraine Rechnungen nicht bezahlt habe. Heute hat Putin seine Warnungen allerdings etwas abgeschwächt. Energielieferungen als Drohinstrument in der Ukraine-Krise? Hierzu der Kommentar. Hören Sie Jürgen Döschner.
Schon oft wurde in der Vergangenheit von Gaskrieg zwischen Russland und der Ukraine gesprochen, gab es Differenzen zwischen Moskau und Kiew über Preise, Rabatte und Schulden. Und zweimal eskalierte dieser Streit sogar derart, dass auch wir in Westeuropa ihn zu spüren bekamen. Doch jetzt, so scheint es, hat erstmals das Wort Gaskrieg wirklich seine Berechtigung. Die Annexion der Krim, der Aufmarsch der russischen Truppen an der Grenze zur Ukraine, die möglicherweise von russischer Seite provozierten Unruhen im Osten der Ukraine, das alles lässt Russland russische Drohungen mit einem Lieferstopp in einem anderen Licht erscheinen. Hinzu kommt, dass Moskau den scheinbar rein ökonomischen Anlass für den aktuellen Gaskonflikt selbst geschaffen hat, indem es die Preise für Gas von einem auf den anderen Tag verdoppelt und die Rabatte rückwirkend gestrichen hat. So häufte sich quasi über Nacht ein Schuldenberg von fast 17 Milliarden Dollar auf. Putins Strategie ist durchsichtig. Zur bereits provozierten sozialen und militärischen Destabilisierung soll die Ukraine nun auch wirtschaftlich ins Chaos gestürzt werden. Die neue und gefährliche Dimension des sich abzeichnenden Gaskonflikts zeigt jedoch vor allem der Brief, in dem Putin der Ukraine direkt und Westeuropa indirekt mit einem Gaslieferstopp droht. Welchen anderen Zweck sollte das Schreiben des russischen Präsidenten haben, als die westlichen Staaten am Vorabend einer möglichen militärischen Eskalation in der Ukraine zu warnen, ihnen zu drohen? Haltet euch zurück, sonst drehen wir euch das Gas ab. Besonders in den südosteuropäischen Staaten, die bis zu 100% vom russischen Gas abhängig sind, dürfte diese Warnung wirken. Aber selbst Deutschland, das über die größten Erdgasspeicher der EU verfügt, würde einen länger anhaltenden Lieferstopp zu spüren bekommen. Das Fatale in dieser Situation ist, Europa hat der putinschen Gaswaffe nichts entgegenzusetzen. Fracking, Flüssiggas aus den USA, Energiewende, das alles wird kurzfristig unsere Abhängigkeit von russischem Gas nicht mindern. Nun rächen sich die energiepolitischen Fehlentscheidungen der Vergangenheit. Und als Erste und am teuersten bezahlen dafür wohl die Ukrainer.
Jürgen Döschner kommentierte. Um die Ukraine geht es auch in Washington auf der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds IWF. Denn die Ukraine muss nach den Unruhen auch wirtschaftlich stabilisiert werden. Die Übergangsregierung braucht dringend Geld und hofft auf IWF-Kredite. Über die Beratungen, zu der auch zahlreiche Finanzminister und Notenbankenchefs nach Washington gekommen sind, Bettina Meyer.
Im Ukraine-Konflikt wirbt Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble trotz der sich zuspitzenden Situation für eine Zusammenarbeit mit Russland. Am Rande des Frühjahrstreffens des Internationalen Währungsfonds und nach einem Treffen der G7-Industriestaaten sagte er, man sei sich darüber einig, dass man die Probleme gemeinsam lösen müsse.
Wir wollen keine Eskalation, wir laden Russland wieder und wieder ein und wollen es Russland auch nicht schwer machen, sondern das mittelfristige Interesse auch Russlands daran immer wieder auch in den Vordergrund schieben, dass wir die Fragen partnerschaftlich, kooperativ lösen.
Russland sei ein Bestandteil der Weltwirtschaft, so Schäuble weiter. Eine Eskalation des Konflikts könnte nicht nur Auswirkungen auf die Energieversorgung Europas, sondern auch auf die wirtschaftliche Entwicklung der kommenden Zeit haben, warnte Bundesbankchef Jens Weidmann, der ebenfalls zur IWF-Tagung in Washington ist.
In allen Prognosen ist die Entwicklung in der Ukraine im Moment eines der konjunkturellen Risiken. Und inwieweit sich dieses Risiko am Ende realisiert, hängt von der geopolitischen Entwicklung ab und in der Frage, inwieweit die Krise auf der Krim eskaliert. Klar ist, dass die Unsicherheit gestiegen ist und das wirkt sich besonders stark aus in Russland.
Dort sei eine schwache Konjunkturentwicklung bereits deutlich erkennbar, soweit man. In die gleiche Kerbe schlägt auch Weltbankchef Jim Yong Kim. Sein Stab hat Berechnungen angestellt, die die Auswirkungen des Konflikts mit Russland beschreiben. Sie sollen nun zentrales Thema sein auf der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank.
We're concerned about the impact of the Ukrainian crisis on growth. If the crisis goes for longer and has a deeper impact.
Wir sind sehr besorgt über die Auswirkungen auf das Weltwirtschaftswachstum und das Wachstum von Russland. Sollte die Krise länger andauern, rechnen wir mit einem Rückgang des russischen Wachstums um 1,8%. Und diese Auswirkungen werden deutlich zu spüren sein. So der Weltbankchef. Auch für Deutschland hätte eine Wirtschaftsschwäche Auswirkungen auf Energiepreise und den Export, so Wolfgang Schäuble. Deshalb setzt er weiter auf Versöhnung. Es bestehe kein Interesse daran, die Risiken für Russland zu erhöhen.
Deswegen würde ich es nicht für sinnvoll halten, die Preisschilder jetzt oder gar über die Preise zu diskutieren und dergleichen. Es macht die Dinge nicht besser.
Wirtschaftliche Sanktionen wie drastische Importbeschränkungen oder Strafzölle von Seiten der G7-Staaten seien daher nicht beschlossen worden, so Schäuble. Und so rückt die Aufmerksamkeit in den kommenden Tagen auf den Internationalen Währungsfonds, der über Kredithilfen für die Ukraine berät. Laut Schäuble kommt dem IWF nun eine zentrale Rolle zu. Er muss im Fahrersitz sitzen, so Schäuble. Nur so könne verhindert werden, dass die Finanzhilfen am Ende versickern.
Ein Bericht aus Washington von Bettina Meyer. Die Stimmung in der Bundeswehr ist schlecht. Das liegt vor allem an der Bundeswehrreform. Sie sorgt bei vielen Soldaten für Planungsunsicherheit und zusätzliche Belastungen. Die SPD-Verteidigungsexperten haben nun Vorschläge gemacht, wie die Reform nachgebessert werden könnte. Beim Koalitionspartner kam das allerdings nicht so gut an. Eva Korell.
Ausgerechnet den Freitag vor der Osterpause hat sich die SPD ausgesucht, um öffentlich Nachbesserungen an der Bundeswehrreform einzufordern. Das ärgert viele in der Union. Schließlich saß man am Vorabend mit dem Koalitionspartner und der Verteidigungsministerin zusammen, um eine gemeinsame Linie zu finden. Entsprechend schmallippig war die Reaktion einer Ministeriumssprecherin.
Im Koalitionsvertrag gibt es eindeutige Äußerungen, dass es von unserer Seite aus keine grundsätzliche Reform der Reform gibt. Und wir haben das Papier zur Kenntnis genommen und mehr haben wir im Moment dazu nicht zu sagen.
Die Union vermutet, dass die SPD nun die Änderungen an der Bundeswehrreform durchsetzen will, mit denen sie schon bei den Koalitionsverhandlungen gescheitert war. Ein Vorwurf, den Rainer Arnold, verteidigungspolitischer Sprecher der Sozialdemokraten, zurückweist.
Wir halten uns mit diesem Papier ziemlich exakt an diese Koalitionsabsprache. Von Durchwirbeln der Bundeswehr kann in keinster Weise die Rede sein.
Zum Beleg verweist Arnold auf mehrere Standortentscheidungen, die seiner Meinung nach überholt sind. Seine Partei wolle nichts rückgängig machen, betont er, aber überprüfen, was noch nicht vollzogen ist. Zum Beispiel die Verlegung von Fallschirmjägern vom bayerischen Altenstadt ins niedersächsische Oldenburg.
Die Ausbildung der Fallschirmspringer soll nach Oldenburg verlegt werden. Und dort hat man dann festgestellt, die Voraussetzungen sind Oldenburg aber gar nicht gegeben. In Altenstadt sind sie in hervorragender Weise da. Und deshalb lohnt es sich noch mal nachzudenken, ob man für viel Geld in Oldenburg solche technischen Voraussetzungen neu schafft und dann trotzdem noch, um die Sprungübungen zu machen, nach Südfrankreich gehen muss. Das ist ein erheblicher Aufwand.
Mit diesem Vorschlag könnte sich auch die CSU anfreunden. Hier nachzusteuern sei sinnvoll, sagt der Münchner Abgeordnete Florian Hahn, weil ursprünglich geplant war, die Fallschirmjäger künftig gemeinsam mit den Niederländern auszubilden. Daraus wird aber nichts.
Das ist ein Nachjustieren, weil sich die Geschäftsgrundlage geändert hat. Da sage ich an der Stelle, bevor wir nach Frankreich gehen, dann soll das lieber in der Franzose-Strauß-Kaserne in Bayern bleiben.
Darüber hinaus stellt die SPD aber auch Strukturentscheidungen in Frage. Zum Beispiel will man auf die Reduzierung von Hubschraubern verzichten, die bereits vertraglich geregelt ist. Wenn die Bundeswehr mit den Partnern in NATO und EU eine bessere Arbeitsteilung vereinbart, sagt Rainer Arnold, könnte sie auf Eurofighter verzichten und mehr Hubschrauber kaufen.
Wir würden es für klüger halten, statt Regressgelder zu bezahlen, notwendigerweise lieber die Hubschrauber abzunehmen, die bestellt sind. Dies gilt nicht für den Kampfhubschrauber-Tiger, da macht eine Reduzierung Sinn. Dies gilt aber für den NH90, also für diesen Transporthubschrauber.
Dazu ein deutliches Veto aus der Union. Das würde die Bundeswehr und die Sicherheit Deutschlands schwächen, wehrte CDU-Verteidigungspolitiker Henning Otte ab. Sein CSU-Kollege Hahn fürchtet, die SPD will mit dem Kopf durch die Wand und stellt das Gesamtkonzept der Reform in Frage.
Wir warten, so wie vereinbart, die Evaluierung auch ab. Und wenn sich in Einzelpunkten neue Sachlagen ergeben, dann kann man sicherlich nachsteuern. Ansonsten bleibt die Reform so, wie sie ist.
Ein Bericht von Eva Korell. Die Euro-Länder mussten Griechenland mit Milliardenhilfen unter die Arme greifen, denn das Land war praktisch pleite. Gestern konnte Athen erstmals seit 4 Jahren wieder Geld an den Finanzmärkten aufnehmen. Experten sehen das als Wendepunkt. Da traf es sich gut, dass heute Bundeskanzlerin Merkel zu einem Kurzbesuch nach Griechenland gereist ist. Vor rund einer Stunde hat sie eine Pressekonferenz gegeben. Thomas Burmann in Athen, fand die Kanzlerin denn lobende Worte für die griechische Regierung und ihren Umgang mit der Schuldenkrise?
Ja, durchaus. Also sie hat in den Optimismus, den Ministerpräsident Samaras hier verbreitet, eingestimmt. Samaras sagt ja, die Politik, also die Sparpolitik, war erfolgreich. Sie hat das Fundament geschaffen, dass es Griechenland jetzt schaffen kann, heraus aus der Krise. Und da hat die Kanzlerin hier heute auch bei ihren Gesprächen mit jungen Unternehmern gesagt, Leute, habt Mut, wagt etwas, geht in die Selbstständigkeit, ihr habt mehr Chancen als Risiken. So wird es Griechenland schaffen, aus der Krise heraus. Das war also ein Unterstützungsbesuch für Andonis Samaras hier, der eben auch im Wahlkampf steckt. In 6 Wochen sind Europawahlen und die gelten ja als Stimmungstest für den Kurs der Regierung und da will Samaras gut dastehen.
Der Regierungschef ist zuversichtlich. Sind es denn auch die Menschen in Griechenland?
Nicht alle und man weiß nicht, ob es die Mehrheit ist, aber die Zuversicht ist jedenfalls gewachsen. Es gibt einige, die wieder Hoffnung schöpfen, vor allem wenn sie im Tourismus arbeiten, weil die Branche Tourismus, die funktioniert richtig gut in Griechenland. In Griechenland ist im Tourismus ist die Rechnung aufgegangen, dass nämlich durch sinkende Preise die Nachfrage steigt, also die Leute, die hier im Tourismus arbeiten, verdienen weniger Geld. Die Hotels haben die Preise gesenkt und prompt kommen deutlich mehr Urlauber nach Griechenland. Unterm Strich sind hier neue Arbeitsplätze im Tourismus entstanden, auch dank der 2,5 Millionen Touristen aus Deutschland, die allein in diesem Jahr Ferien in Griechenland machen wollen. Und die Regierung hofft, dass nun auch in anderen Branchen dieser positive Trend kommt, damit wirklich ein Aufschwung kommt in Griechenland. Denn noch ist der Aufschwung nicht so richtig da, noch ist hier die Arbeitslosigkeit bei traurigen 27% auf Rekordhöhe.
Gehören denn Hilfspakete jetzt der Vergangenheit in Griechenland an?
Noch nicht. Griechenland wird noch Hilfe brauchen. Ganz konkret braucht es die Hilfe, dass die Zinsen für die alten Hilfskredite möglichst niedrig bleiben. Da sollen also die Kreditgeberländer, vor allem auch Deutschland, eben darauf verzichten, einen hohen Zins zu nehmen. Und außerdem braucht Griechenland noch so kleine Hilfen. Und eine kleine Hilfe hat Kanzlerin Merkel heute auch hier wieder angekündigt, nämlich es soll eine sogenannte Förderbank gegründet werden. Manche nennen das hier auch Wachstumsinstitut. Und aus dieser Förderbank sollen junge Unternehmer Kredite bekommen, wenn sie den Schritt in die Selbstständigkeit wagen wollen. Denn das ist bislang nach wie vor ein Riesenproblem in Griechenland. Einerseits die Bürokratie, andererseits die Banken, die keine Kredite geben an junge, risikobewusste Leute, die eine Firma gründen wollen. Das soll eine Förderbank ändern. Und in diese Förderbank ist Deutschland bereit, 100 Millionen Euro einzuzahlen. Andere europäische Länder wollen auch etwas einzahlen. Und so soll aus guten Ideen sollen tatsächlich dann neue Arbeitsplätze und somit Aufschwung für Griechenland werden.
Damals hatte es ja Proteste gegen den Merkel-Besuch in Athen gegeben. Wie ist es diesmal?
Es gab leichte Proteste. Die Linkspartei Syriza hatte zu einer Demonstration aufgerufen, gemeinsam mit den Gewerkschaften. Aber es kamen gerade mal 1.500 Menschen zusammen, also sehr wenig Resonanz. Und gerade als sie mit ihrem Protest begannen und ihre Plakate ausrollten, da brach hier auch noch ein Wolkenbruch hernieder auf Athen, sodass also dieser Protest praktisch vom Regen schon wieder weggespült wurde. Insofern lief der Tag heute goldrichtig für Ministerpräsident Samaras und somit letztlich auch für seinen Wahlkampf für die Europawahlen in 6 Wochen, wo er als stärkste Partei eine Bestätigung haben möchte.
Informationen aus Athen von Thomas Bormann. 3 Tage Marathondebatte im Bundestag über den Haushalt 2014. Heute gingen die Beratungen zu Ende mit dem Etat des Verkehrsministeriums. Und da gibt es einige Baustellen. Zugleich hat sich Verkehrsminister Dobrindt einiges vorgenommen. Georg Sparte fasst die Debatte zusammen.
Es ist seine Stunde, Alexander Dobrindt, Verkehrs- und Infrastrukturminister. Die Stimmung im Parlament leicht krawallig, einem Thema geschuldet, der Maut. Die Pkw-Maut, so erfuhren die Abgeordneten per Zeitungsinterview, sie komme ab Januar 2016.
Ja, verdammt nochmal, es kann doch wohl nicht wahr sein, dass ein öffentlich so diskutiertes Thema von Ihnen in den Medien bedient wird und im Parlament sagen Sie dazu kein Wort, das werden wir nicht hinnehmen.
Verdammt nochmal, sagt Roland Klaus, Linkspartei. Wie denn nun, will er wissen. Und weil die Zeit dränge und weil es so schön war, gleich nochmal.
Verdammt nochmal, bis Weihnachten kann das Parlament nicht warten und wir werden Sie da auch drängen, zu dieser Entscheidung zu kommen.
Alexander Dobrindt aber blieb, sagen wir, vage, wie er eine europarechtskonforme Maut hinbekommen möchte, vorerst sein Geheimnis.
Wir werden am 1.7.15 die Lkw-Maut auf die 4-spurigen Bundesstraßen erheben. Wir werden am 1. Oktober 2015 die Lkw-Maut ab 7,5 Tonnen einführen. Wir werden zum 1.1.16 die Pkw-Maut einführen.
Ab 1. Januar 2016, so hatte er zuvor per Interview verraten, werde die Pkw-Maut scharf gestellt. Noch so ein Wort, das Roland Klaus verdammt nochmal nicht gefiel.
Wer solche Begriffe benutzt, der denkt irgendwie in der Kategorie von Feindbildern. Ich hoffe mal nicht, dass ausländische Autofahrer ihr Feindbild sind, Herr Minister.
Bei den Grünen klang das alles noch eine Spur schärfer. Dobrindt übe wohl noch, höhnte Sven-Christian Kindler.
Lassen Sie den Rohrkrepierer Pkw-Maut einfach in der Schublade und ersparen sich doch die Peinlichkeit des Scheiterns.
Der Minister lächelte und der neue Koalitionspartner SPD wechselte das Thema. Und Sören Barthol erfand kurzerhand ein neues Motto für die Verkehrspolitik im Land.
Wir reparieren Deutschland. Und daher werden wir in diesem Jahr...
Da lachten dann endgültig alle. 5 Milliarden zusätzlich hat Dobrindt für Neubau und Erhalt in seinem Etat bereitgestellt. Mit einem Schwerpunkt.
Erhalt geht vor Neubau. Das ist auch die Maßgabe für diese Legislaturperiode. Brückenschmerzen heißt die Schlagzeile.
Brückenschmerzen. Die Verkehrspolitiker in NRW wissen, was er meint. Gesperrte Autobahnbrücken, Staus. Die Opposition allerdings wirft Dobrindt vor, das Geld fast ausschließlich für neue bayerische Straßenbauprojekte zu verschleudern. Der grüne Kindler beschreibt ein Foto des Ministers Dobrindt.
Im Hintergrund sieht man links die europäische Fahne, rechts die deutsche Fahne und in der Mitte sieht man die blau-weiße bayerische Fahne. Und das ist sinnbildlich
dafür, dass Dobrindt vor allem Bayern versorge. Aber blau-weiße Fahne, da nun musste sich Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth einschalten.
Wenn Sie von Fahnen reden, unsere Fahne ist weiß-blau. Blau-weiß, das ist Schalke und das traue ich Herrn Dobrindt nicht zu. Nichts gegen Schalke.
Nein, nichts gegen Schalke, aber vieles heute gegen Dobrindts Verkehrsetat. Immerhin am Morgen machte der Haushaltsausschuss 485 Millionen für den Neubau der 5. Schleuse in Brunsbüttel frei, um den Nordostseekanal flotter zu machen. Dafür zumindest gab's heute von allen ein Lob.
Sitzung des Bundesrates heute in Berlin. Die Tagesordnung war umfangreich. Ein Thema waren die EU-Regelungen zu genetisch veränderten Lebensmitteln. Die Länder sehen die EU-Richtlinie kritisch. Der Anbau von Genmais in Deutschland wird von den Bundesländern nämlich abgelehnt. Ein zentrales Thema waren aber auch Maßnahmen gegen Kinderpornografie. Thorsten Huhn berichtet.
Der Bundesrat hat ein härteres Vorgehen gegen Kinderpornografie und einen besseren Schutz von Minderjährigen vor sexueller Ausbeutung gefordert. Der bayerische Justizminister Winfried Bausberg wies auf Lücken in der derzeitigen Gesetzeslage hin.
Wer mit Bildern von Kindern Handel treibt, die nackt eine Wohnung putzen, die nackt miteinander ringen, sich duschen oder saunieren, kann nach derzeitiger Rechtslage regelmäßig nicht bestraft werden.
Solche Aufnahmen berührten den Kern der Persönlichkeit der schutzbedürftigsten Mitglieder unserer Gesellschaft, sagte Bausberg. Deshalb fordert der Bundesrat, den gewerbsmäßigen Handel mit Bildern, auf denen Jugendliche nackt zu sehen sind, unter Strafe zu stellen. Auch die Beschaffung solcher Bilder über Tauschringe soll künftig strafbar sein. Die Justizministerin von Sachsen-Anhalt, Angela Kolbe, sagte zu den Zielen einer Gesetzesverschärfung:
Es geht vor allen Dingen auch um die Entstehung des Bildes, also darum, dass Kinder unfreiwillig zu Posen genötigt werden, die sie nicht einnehmen wollen und die gerade deshalb geeignet sind, ihre Entwicklung und ihre sexuelle Integrität zu gefährden.
Allerdings ist auch der Justizministerin klar, dass Urlaubsbilder von nackt am Strand spielenden Kindern auch in Zukunft noch zulässig sein sollten. Allerdings könnten die dann missbraucht werden, wenn jemand sie im Internet verbreitet.
Wenn man in einem privaten Bereich bei Facebook was einstellt und das dann eben aus welchen Gründen noch immer diesen privaten Bereich verlässt und öffentlich wird, kommen wir da an Grenzbereiche, wo ich ehrlich gesagt habe, im Moment auch nicht weiß, wie man das wirklich rechtlich regeln und in dem Sinne auch die nicht strafbaren Handlungen auch nicht von vornherein strafbewehren sollte.
Die Abgrenzung wird also auch in Zukunft schwierig sein. Unterdessen bestätigte das Bundesjustizministerium, dass der von Minister Heiko Maas angekündigte Gesetzentwurf gegen Kinderpornografie fertig ist. Er soll nächste Woche in die Ressortabstimmung gehen. Mit seinem Entwurf will das Justizministerium, nach den Worten seines Staatssekretärs Christian Lange, über die bisherigen Regelungen hinausgehen,
indem es strafrechtlich nicht mehr auf die sexuelle Handlung des Kindes, sondern nur noch auf die Wiedergabe eines ganz oder teilweise unbedeckten Kindes in geschlechtsbetonter Körperhaltung ankommen soll.
In dem Entwurf wird auch das sogenannte Cybergrooming unter Strafe gestellt, bei dem Erwachsene per Mail oder in Chatforen Kontakt mit Kindern und Jugendlichen aufnehmen. Ein weiteres Thema im Bundesrat war heute der Einsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft. Die Länder forderten die Bundesregierung nachdrücklich auf, sich für ein Selbstbestimmungsrecht der Mitgliedstaaten beim Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen in der EU einzusetzen. Die Staaten oder einzelne Regionen sollten das Recht erhalten, den Einsatz von Gentechnik zu untersagen.
Aus Berlin ein Bericht von Thorsten Huhn. Sie hören auf NDR Info und WDR 5 das Echo des Tages. Der künftige Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg ist eine unendliche Geschichte. Die Eröffnung ist schon mehrmals verschoben worden und ein neuer Termin ist weiterhin nicht in Sicht. Hinzu kommt, das Projekt wird immer teurer. Der Aufsichtsrat ist am Vormittag in Berlin-Schönefeld zusammengekommen, um über den Problem-Airport zu beraten. Und ein Ende der Sitzung ist auch jetzt noch nicht in Sicht. Alex Krämer.
Die Rede ist von 1,1 Milliarden Euro zusätzlich. Damit würden die Gesamtkosten des Flughafens auf knapp 5,5 Milliarden Euro steigen. Von den 1,1 Milliarden müssten Berlin und Brandenburg je gut 400 Millionen aufbringen, der Bund etwa 280 Millionen. Er erwarte von der Flughafengesellschaft endlich plausible und nachvollziehbare Zahlen, sagte Brandenburgs Finanzminister Christian Görke vor Beginn der Sitzung. Weitere Themen sind einmal der Stand bei Umplanung und Umbau der Brandschutzanlage. Sie funktioniert immer noch nicht, das entscheidende Hindernis für die Flughafenfertigstellung. Außerdem geht es um ein ausgeweitetes Nachtflugverbot. Brandenburg will die Nachtruhe für die Anwohner verlängern. Berlin und der Bund lehnen das aus wirtschaftlichen Gründen ab. Ein Eröffnungstermin für den Flughafen BER ist heute nicht zu erwarten. Den hat Flughafenchef Hartmut Medon erst für Ende des Jahres angekündigt.
Flugzeugunglück im Harz. Auf dem Brocken ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Die Maschine war auf Rügen gestartet und unterwegs nach Frankfurt am Main. Die zwei Insassen kamen ums Leben. Informationen von Winfried Borchardt.
Dramatische Szenen spielten sich heute früh gegen 8.30 Uhr auf dem Brocken ab. Ein Kleinflugzeug vom Typ Cessna C-182 prallte in dichtem Nebel im Tiefflug gegen die Aufbauten der Brockenwetterwarte und stürzte unmittelbar danach in den benachbarten Brockengarten. Dort ging die Maschine sofort in Flammen auf. Feuerwehrleute löschten den Brand, Polizeibeamte sicherten den Unglücksort. Zur Untersuchung des Unglücks wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Diese Untersuchungen stehen allerdings noch ganz am Anfang. Dazu der Einsatzleiter der Polizei auf dem Brocken, Thomas Springer.
Wir haben gegen 8.30 Uhr die Information der Wetterwarte erhalten, dass es hier zum Absturz eines Kleinflugzeuges gekommen ist. Nach unserem Eintreffen haben wir dann festgestellt, dass ein einmotoriges Kleinflugzeug offensichtlich Teile der Wetterwarte gestreift hat und dann zum Absturz gekommen ist. Nach Ablöschen des Flugzeuges mussten wir feststellen, dass sich im Flugzeug zwei verkohlte Leichen befanden. Die Ermittlungen zur Unfallursache bzw. zur Identität der Leichen dauern jetzt noch an.
Das Flugzeug war auf dem Weg von der Insel Rügen nach Reichelsheim bei Frankfurt am Main. Glück im Unglück hatten die beiden Meteorologen auf der Wetterwarte, die zur Zeit des Absturzes in ihrem Dienstzimmer beim Frühstück saßen. Wäre die Maschine nur 5 Meter tiefer geflogen, wäre sie mitten in das Büro der Mitarbeiter gerast. Einer der beiden sagte anschließend, er werde den heutigen Tag künftig als zweiten Geburtstag feiern. Glück hatten auch die Gäste des Brockenhotels. Brockenwirt Daniel Steinhoff sagte, wäre die Maschine in das Brockenhotel geflogen, hätte es noch viel mehr Tote gegeben. Inzwischen sind die Mitarbeiter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung aus Braunschweig auf dem Brocken eingetroffen. Sie stehen vor der schwierigen Aufgabe herauszufinden, ob ein Pilotenfehler zu dem Unglück geführt hat oder ob ein technischer Defekt einer Maschine dafür verantwortlich ist.
Flugzeugunglück im Harz, ein Bericht von Wilfried Borchardt. Und wir kommen zum Fußball, genauer zur Champions League. Heute die Auslosung für das Halbfinale. Titelverteidiger Bayern München spielt gegen Real Madrid. Für manche bereits das vorweggenommene Endspiel. Reaktionen auf die Auslosung von Philipp Nagel.
Thomas Müller freut sich auf den Klassiker des Europapokals. Schon 20 Mal trafen beide Teams aufeinander. 11 Mal hatten dabei die Bayern die Nase vorne. Vor allem mit dem Halbfinalduell vor 2 Jahren verbindet Müller nur Positives.
Bernabeu ist ein super Stadion. Eins der schönsten, in denen ich bisher gespielt habe. Und ja, hab's zumindest gegen Real in guter Erinnerung. Ja, werden 2 enge Spiele werden, denke ich, auf technisch und taktisch hohem Niveau. Körperlich wird es auch zur Sache gehen. Also der Fußballfan, denke ich, kann sich freuen und wir Spieler freuen uns auch.
Manuel Neuer, der vor 2 Jahren zum Elfmeterhelden wurde, hätte nichts gegen eine ähnlich dramatische Wiederholung.
Im Prinzip ist egal, ob es spannend wird oder nicht. Wir wollen weiterkommen. Ne? Also mir wäre es so recht, wenn wir es jetzt so unterschreiben könnten, auch mit einem knappen, spannenden letzten Spiel. Wichtig ist natürlich, dass wir nach Lissabon kommen und das ist unser Ziel und daran werden wir arbeiten.
Von einem Wunschlos möchte Thomas Müller aber nicht sprechen.
Gibt es im Champions League Halbfinale gibt es dann Wunschlos? Ich denke, da hat jeder andere Vorstellungen. Jede Mannschaft hat vermeintliche Vor- und Nachteile. Und ich denke, wenn man gegen Real Madrid kommt, dann kann man jetzt im Vornherein nicht sagen, dass man jetzt einen Wunschlos hat.
Doch auch Manuel Neuer glaubt, dass die Spielweise von Real den Bayern entgegenkommt.
Das ist schon mal, glaube ich, positiv für uns, dass sie auch mitspielen. Und gerade wenn sie zu Hause spielen, ist es mit Sicherheit nicht das Gleiche, wie wenn Manchester United zu Hause spielt. Da haben wir es ja erlebt, dass 2 Viererketten voreinander standen, auch in der eigenen Hälfte und versucht haben zu mauern. Und ich denke, dass sie natürlich beim Heimspiel nach vorne spielen wollen und ich denke, dass auch sich Räume geben werden für uns.
Ein Bericht von Philipp Nagel und das war's für heute im Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Andreas Flocken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.